Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Manfred Kläuber, ich heiße Sie willkommen. Da kommt noch was, und zwar was Unangenehmes. Auf die Post vom Energieversorger über die nächsten Abschlagszahlungen sind ja viele von uns gespannt. Die Gaspreise steigen und steigen, Erdöl legt kräftig zu und auch der Strom wird teurer und teurer. Die Posten für Heizung, Warmwasser und Elektrizität machen für viele Menschen einen dicken Batzen der unvermeidbaren Kosten aus. Und jede Preissteigerung macht sich gleich bemerkbar, tut weh. Auch die Inflation ist ja davon geprägt, geht doch der größte Teil des Anstiegs der Verbraucherpreise um 5,2% im November 2021 auf diese Energiekosten zurück. Da lohnt sich der genaue Blick auf die Verträge und auf das eigene Verhalten. Versorger wechseln, Energie sparen, Strom- und Gaskosten in Schach halten, das ist heute unser Thema im Marktplatz. Und darüber diskutieren mit Ihnen Martin Brandes vom Team Energieberatung der Verbraucherzentrale Bundesverbandes in Berlin. Hallo, Herr Brandes.
Hallo, Herr Kläuber.
Leonora Holling ist mit dabei, die Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher in Bad Honnef. Guten Morgen.
Guten Morgen zurück.
Und Daniela Walikewicz, die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung, ASEF in Köln, die im Auftrag von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern unterwegs ist. Guten Morgen auch an Sie.
Einen schönen guten Morgen.
Und wenn Sie genau wissen wollen, wie Sie dieser heftigen Energiepreisentwicklung ein Stück weit begegnen können oder wenn Sie Anregungen dazu haben, dann bringen Sie sich doch einfach bei uns ein.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Egal mit welchem Energieträger die Heizung befeuert oder das Warmwasser aufbereitet wird, betroffen von den heftigen Preissteigerungen sind wir irgendwie alle. Über 22% legten die Energiekosten für Verbraucher von November 2020 bis November 2021 zu. Der Preis für Heizöl, der verdoppelte sich sogar in dieser Zeit. Beim Gas haben viele Versorger dramatische Preissteigerungen für dieses Jahr angekündigt oder sogar Belieferungsstopp angekündigt. Für Mieterinnen und Mieter stellt sich da natürlich die Frage, was tun. Meine Kollegin Stefanie Kowaleski mit den ersten Antworten dazu.
Der größte Kostentreiber in Privathaushalten ist das Heizen. Es macht rund 70% des gesamten Energieverbrauchs aus. Hier liegen die größten Einsparmöglichkeiten, sagt Dirk Jansen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND.
Ein Grad weniger Raumtemperatur bringt schon 10% Einsparung an Energie. Ohne dass ich jetzt hier zu Strickpullovern aufrufen will, ein bewusstes Heizen schont den Geldbeutel und schont das Klima.
Bewusst heizen bedeutet zum Beispiel die Heizung nachts und wenn man längere Zeit aus Haus ist, deutlich zu drosseln. Eine gute Idee sind programmierbare Thermostate, mit denen die Temperatur zimmergenau eingestellt werden kann. Es etwa im Bad morgens und abends schön warm ist, der Heizkörper tagsüber aber fast kalt bleibt.
Also moderne Thermostate, die vielleicht auch elektrisch gesteuert sind, die kosten 30, 40 Euro im Baumarkt. Dadurch kann man auf jeden Fall seine Verbräuche schon optimieren.
Solche Thermostate können Mieter nach Rücksprache mit dem Vermieter selbst montieren und beim Auszug mitnehmen, wenn die alten Thermostatköpfe wieder angebracht werden. Wichtig ist auch, dass die Heizkörper nicht durch Vorhänge oder Möbel verdeckt sind, denn dann kann sich die warme Luft nicht gut im Raum verteilen und man heizt mehr als nötig.
Dann nochmal sehen, wie sind meine Fenster, meine Türen,
rät Tanja Leutz, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online in Berlin.
Sind da irgendwelche Spalte, wo warme Luft, die ich ja vorher mit viel Energie warm bekommen habe, entweichen kann?
Oft lassen sich solche zügigen Stellen leicht mit Dichtungsbändern selbst verschließen.
Eine meiner Lieblingsmaßnahmen ist das richtige Lüftungsverhalten. Das ist total unterschätzt. Was absolut empfehlenswert ist, Stoß zu lüften, also das Fenster gerade in den Wintermonaten maximal 5 bis 10 Minuten mal richtig zu öffnen. Da sind durchaus Potenziale von 80 Euro im Jahr auch drin, wenn ich da mein Lüftungsverhalten anpasse. Das ist viel und kostet mit nichts.
Der zweitgrößte Energiefresser im Haushalt ist das warme Wasser. Besonders teuer kann es werden, wenn das Wasser elektrisch erwärmt wird.
Was natürlich dann immer sehr nachteilig ist, wenn man noch auf einen Durchlauferhitzer angewiesen ist. Die Dinger sind stromgesteuert.
Dirk Jansen empfiehlt in solchen Fällen, sich nach günstigen Stromanbietern umzusehen und gegebenenfalls auch zu wechseln. Bestenfalls natürlich zu einem Ökostromanbieter, sagt der Umweltschützer.
erneuerbare Energien sind heute schon billiger als Kohlestrom, sind billiger als Atomstrom und es ist leicht gemacht. Quasi per Mausklick kann man seinen Stromanbieter wechseln hin zu einem zertifizierten Ökostromanbieter, sodass man die Energiewende dann auch unterstützt.
Außerdem spart Duschen statt Baden viel warmes Wasser und damit Energiekosten. Auch Dosiersysteme sind eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, betont Tanja Leutz von CO2 Online.
Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist ein Wasserspar-Duschkopf einzusetzen. Den gibt es im Baumarkt schon ab 15 Euro und habe dann die Möglichkeit, dadurch, dass ich weniger Durchlauf an warmem Wasser habe, bei den Heizkosten bzw. bei den Stromkosten zu sparen.
Auch ein kritischer Blick auf die Elektrogeräte kann langfristig Geld sparen helfen, denn der 20 Jahre alte Kühlschrank frisst jede Menge Strom und sollte durch ein energieeffizientes Gerät ersetzt werden. Unterschätzt wird auch der Energieverbrauch, wenn Fernseher, Computer und Co. dauernd im Standby-Modus sind. Hier können kleine Steckerleisten das Abschalten und das Stromsparen erleichtern.
Erste Tipps zum Energiesparen als Antwort auf diese Energiepreisentwicklung, die wir in den letzten Monaten verzeichnen. All das wollen wir jetzt vertiefen mit Hilfe unserer Expertinnen und unseres Experten. Frau Holling, woher kommen eigentlich diese dramatischen Preissteigerungen, die wir zurzeit sehen?
Ja, also diese dramatischen Preissteigerungen, woher die tatsächlich kommen, da wird sehr viel drüber spekuliert. Wenn man das verfolgt, was in den letzten Wochen gerade kommuniziert worden ist, dann ist es wohl so, dass wir aufgrund der Pandemie und dem plötzlichen Nachfragen in China wohl sehr viel, zum Beispiel was den Gasbereich anbelangt, eine Nachfrage haben. Wir haben gleichzeitig festgestellt, dass in einigen Regionen Russlands zum Beispiel die Förderung von Gas nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt, aufgrund von Mangel von Ersatzteilen oder ähnlichen Lieferschwierigkeiten. Das ist wohl der eine Punkt auf der Beschaffungsseite. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, die entsprechenden Bepreisungen, CO2-Steuer und so weiter, sind natürlich auch Preistreiber.
Herr Brandes, kann man auch sagen, dass der Energiepreis im Moment sehr stark von politischen Ereignissen, zum Beispiel Konflikt mit Russland, die Frage, wie geht es weiter mit Nord Stream 2, aber auch mit dem Ausstieg aus den ganzen CO2-intensiven Stromerzeugungsverfahren zusammenhängt?
Würde ich aktuell eher nicht sagen. Die Gaspreise, wie wir sie derzeit beobachten, steigen weltweit, nicht nur bei uns. Und der Konflikt um Nord Stream 2 beispielsweise ist eine sehr regionale Angelegenheit. Das hat aus meiner Sicht wenig Einfluss auf den Gaspreis. Vielmehr dürfte auch eine Rolle spielen, dass wir insgesamt einen deutlichen Anstieg am Verbrauch haben, auch weltweit, dass wir einfach eine Zunahme an Bedarf haben. Ein Großteil der Stromversorgung erfolgt inzwischen mit Gas, sodass hier eben auch eine sehr spezifische Marktlage ergeben hat. Und das führt zu Preissteigerungen.
Nun haben wir ein neues Jahr, Frau Walikiewicz. Wie sehen Sie das? Wird dieser Trend, den wir im Moment oder in den letzten Monaten verzeichnet haben, wird er in diesem Jahr weitergehen? Oder welche Erwartungen haben Sie für das jetzt laufende Jahr?
Ja, das ist natürlich irgendwo ein Blick in die Glaskugel und damit auch mit Unsicherheit versehen. Wir hatten im letzten Jahr zusätzlich zu den Punkten, die meine Vorredner gesagt haben, auch noch die Situation, dass weniger erneuerbare Energien eingespeist wurden. Also da ist es natürlich wetterabhängig. Wir haben in jedem Fall die Situation, dass beim Strom die EEG-Umlage jetzt ein wenig gesunken ist und im nächsten Jahr auch noch weiter sinken wird, weil sie abgeschafft wird. Das wird Einfluss haben. Zusätzlich wird der CO2-Preis weiter steigen. Das wird einen weiteren Preisdruck oder einen Preisanstieg auf den Gaspreis zur Folge haben. Und letztendlich ist das ja gerade auch politisch gewollt, dass die Energien, die aus fossilen Brennstoffen erzeugt werden, teurer werden und uns am Ende dann zu sparsamerem Handeln aufrufen.
Mhm. Beim Gaspreis, Herr Brandes, geht es besonders, ich sag mal, unrund zu. Man hört jetzt mittlerweile sehr oft, dass Versorger einfach die Verträge mit den Verbrauchern kündigen. Was passiert da?
Ja, genau das, dass Versorger sich an Verträge nicht halten und die Belieferung vorzeitig beenden. Da ist nicht immer von Kündigung die Rede, sondern nur von Beendigung der Belieferung, was aufs Gleiche hinausläuft. Das sind sehr ungewöhnliche Maßnahmen, die aktuell einzelne Energieversorger hier ergriffen haben, aber stets zum Nachteil der Kunden, denn die stehen zwar dann nicht ohne Heizung oder ohne Gas da, aber die fallen dann automatisch erstmal in die Ersatzversorgung ihres Grundversorgers rein und das möglicherweise zu höheren Preisen als das, was sie bislang bei ihrem bisherigen Versorger bezahlt haben.
Ist das der Haupthintergrund, Frau Holling, dass die solche Versorger eben halt tatsächlich nicht mehr vernünftig wirtschaften können mit den Gaspreisen beziehungsweise mit dem Gas und deswegen sagen, okay, dann stellen wir das Geschäft halt ein, weil wir eben halt das Gas nicht mehr zum entsprechenden Preis einkaufen können?
Also so sieht es aus. Ist natürlich das Problem, was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Wir haben sogenannte Discounter, das heißt also Anbieter, die ausgesprochen günstige Preise den Kunden anbieten. Die haben ihre Beschaffung über den sogenannten Spotmarkt. Das heißt, die kaufen kurzfristig ein, je nachdem, wie viele Kunden sie haben. Nicht langfristig, wie das manche Grundversorger tun. Mit dem Ergebnis, dass die Preise zwar kurzfristig günstig waren, aber jetzt eben fällt denen das sozusagen auf die Füße, weil sie jetzt nicht mehr so günstig einkaufen können. Und früher sind diese Versorger dann in die Insolvenz gegangen. Jetzt haben sie offensichtlich einen anderen Hebel gefunden. Jetzt kündigen sie ihren Kunden oder beliefern einfach nicht mehr.
Eine besondere Rolle in diesem ganzen Spiel haben ja die Grundversorger. Frau Holling hat es gerade angesprochen. Frau Walikewicz, Stadtwerke zum Beispiel gehören in der Regel zu den Grundversorgern. Warum ist deren Position oder deren Handeln anders?
Ja, die Stadtwerke handeln normalerweise oder grundsätzlich so, dass sie schon Jahre oder ein oder mehrere Jahre im Voraus ihre Energie beschaffen. Das heißt, sie können sich auf stabile Preise berufen, Beschaffungspreise berufen und dadurch halt natürlich auch einen halbwegs stabilen Preis an ihre Endkunden weitergeben. Ansonsten haben wir natürlich die politische Situation oder die gesetzliche Situation, dass jeder Mensch und jeder Kunde in Deutschland immer sich auf seinen Grundversorger verlassen kann, dass er ohne irgendeine Sekunde an Unterbrechung direkt vom Grund- oder Ersatzversorger aufgefangen wird. Und das ist natürlich eine hervorragende Lage für alle von uns.
Hört sich wunderbar an. Nur diese hervorragende Lage, Herr Brandes, ist ja auch damit verbunden, dass die Preise dann trotzdem steigen, weil ja die Grundversorgung in der Regel teurer ist als der alte Vertrag, den ich hatte.
Ja, also meiner Kenntnis nach erhöhen auch die Grundversorger die Preise, möglicherweise nicht so stark. Und das, was wir bisher nicht beobachten konnten, dass Grundversorger vorzeitig Verträge beenden. Vereinzelt haben wir allerdings beobachtet, dass Grundversorger entgegen ihres Auftrags Kunden nicht annehmen. Ja, und das hat mutmaßlich dieselben Gründe, die wir vorher schon besprochen haben.
Dieses Thema bewegt offensichtlich unsere Hörerinnen und Hörer so stark, dass zum Beispiel Herr Baumann direkt zum Telefon gegriffen hat und sich einmischen will. Willkommen, Herr Baumann. Ihre Frage bitte.
Guten Tag. Nein, eine Frage gab es nicht. Es gab einen Hinweis.
Ah, bitteschön, dann einen Hinweis.
Über das denkmögliche Versagen von Vermietern. Mhm. Auch bei anderen, nicht nur bei meinem eigenen Vermieter hier in Berlin. Mhm. Ich komme aus dem Krankenhaus und finde eine freudige Nachricht.
Die lautete?
Mit Bezug auf das Jahr 2020, können Sie das Jahr überhaupt noch schreiben, so lange ist das hier? Möge ich eine Nachzahlung von 1.100, ich bleibe in runden Zahlen, leisten. Wenn Sie 1.100 Euro Rente haben, können Sie nicht mal eben 1.100 als Nachzahlung hervorzaubern. Mhm. Es fehlte also die für den Vermieter schon lange erkennbare Warnung, dass die Preise unbedingt für das vergangene Jahr in die Höhe gingen. Denn das bedeutet ja auch, sie gehen für dieses Jahr 2021 in die Höhe und sogar für das laufende 2022 ist ja die längst in der Pipeline, wie das so schön deutsch heißt. Mhm. Die Warnung fehlte. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich bin sonst mit meinem Stromanlieferer privat ungeheuer zufrieden. Sie werden jetzt etwas von 11% Preissenkung für die Kilowattstunde hören. Und ich bin Zahlendreher. Ich kenne mich mit Zahlen aus.
Mhm. Herr Baumann, erstmal also, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Gehen wir dem mal nach. Also bei den Heizkostenabrechnungen kann es unter Umständen sehr lange dauern, bis der Vermieter die liefert. Der hat da ja eine gewisse Zeit für. Und Herr Baumann sagt, okay, das hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht gewarnt bin, dass die Energiekosten so dramatisch steigen werden, also in der Nebenkostenabrechnung. Aber er hat ja wiederum auch Zeit, bis dann die nächste Anmeldung für die jetzt bevorstehende Preissteigerung kommt. Herr Brandis, wie sieht das aus? Hat man da irgendwelche Möglichkeiten, noch darauf zu reagieren, mit dem Vermieter darüber zu sprechen?
Also grundsätzlich kann jeder Mieter natürlich erstmal die Heizkostenabrechnung beanstanden. Dass der Vermieter nicht rechtzeitig vor Preissteigerung gewarnt hat, ist allerdings erstmal kein unmittelbarer Grund dafür. Das würde ihn nicht vor Nachzahlungen schützen. Jetzt ist allerdings in diesem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Erhöhung der Kosten schon 2020 entstanden und die starken Preiserhöhungen für Erdgas beispielsweise oder Heizöl, die finden ja vor allem jetzt ja am Jahresende 2020 oder 2021 oder jetzt ab 2022 statt. Das heißt, ich mutmaße erstmal für diesen Fall, dass auch noch andere Gründe für höhere Kosten da sind als die aktuellen Preissteigerungen. Mhm. Insofern würde ich Herrn Baumann empfehlen, doch mal eine Beratungsstelle aufzusuchen und die Heizkostenabrechnung checken zu lassen und zu gucken, was war da eigentlich los, weswegen sind die Kosten höher. Mhm. Die Preissteigerungen, über die wir jetzt sprechen, würde ich hier sagen, sind nicht der Grund.
Ja.
Wenn ich noch etwas ergänzen darf.
Bitte schön.
Vielleicht zeigt das auch nochmal, wie wichtig die Rolle der passenden Abschläge ist. Also sprich, dass ich über das Jahr verteilt eine realistische Summe zahle an den Energieversorger, an den Vermieter, um nachher keine Überraschung zu erleben. Und es macht auch immer wieder Sinn, darüber nachzudenken, hat der Abschlag die richtige Höhe, muss er gegebenenfalls angepasst werden? Denn das bietet ja auch Sicherheit in der Planung der eigenen Finanzen.
Frau Holling, da wollte ich auch ein bisschen tiefer noch einsteigen. Da hat der Vermieter ja auch sozusagen die Pflicht, tatsächlich sozusagen, also angemessene Vorauszahlungen dann zu verlangen, damit eben halt nicht der große Knall kommt. Das gelingt nicht immer wieder, aber was mir auch aufgefallen ist, bei vielen Mietshäusern steht zum Beispiel der Heizölwagen immer im Winter vor der Tür und nicht im Sommer. Hat der Vermieter nicht auch die Pflicht, sozusagen, die Energiekosten gering zu halten, indem er auch klug einkauft?
Also diese Verpflichtung hat er tatsächlich. Da gibt es eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin, das ist allerdings schon ein paar Jahre alt, wo das Kammergericht gesagt hat, ja, der Vermieter muss wie ein anderer Unternehmer auch dann einkaufen, wann es günstig ist. Und er muss zum Beispiel bei Gas auch durchaus wechseln, wenn er also feststellt, der aktuelle Gaslieferant ist zu teuer, es gibt günstigere Angebote, da muss er das machen. Problem ist natürlich, dass ich als Mieter da in der Beweislast bin, dass mein Vermieter tatsächlich dem nicht nachgekommen ist. Also wenn man natürlich den Ölwagen vor dem Haus sieht, hat man gute Karten, kann man vielleicht ein Bild machen, aber sonst ist es schwierig.
Mhm. Die Frage, wie man auf höhere Energiekosten vernünftig reagieren kann, wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Herr Brandis, wenn der Energielieferant sozusagen die Belieferung einstellt, wie es derzeit ja offensichtlich bei einigen Gaslieferanten tatsächlich passiert, dann ist die Frage nach Versorgerwechsel sehr naheliegend. Aber auch sonst macht es im Moment Sinn, über einen Versorgerwechsel nachzudenken, wenn man das Gefühl hat, die Preise meines Versorgers sind zu hoch?
Ja. Also der typische Weg für den Versorgerwechsel hat in der Vergangenheit meistens stattgefunden über Vergleichsportale im Internet, wo sie dann verschiedene Angebote von Energieversorgern miteinander vergleichen konnten. Und in der Regel wurden dort auch die Ersparnisse gegenüber dem aktuellen Versorger angegeben. Das funktioniert aktuell so nicht mehr. Was damit zusammenhängt, dass viele Energieversorgungsunternehmen gar keine Sonderverträge mehr mit Kunden abschließen und diese Angebote nicht mehr machen. Und diejenigen, die es machen, machen das oft zu deutlich höheren Preisen und zum Teil sogar höheren Preisen als die aktuellen Grundversorger. Das heißt, wenn Sie heute in so ein Vergleichsportal reingucken und sich Angebote angucken, dann sind die in der Regel teurer als das, was sie aktuell haben. Das heißt, auf diese Weise funktioniert der Versorgerwechsel, zumindest um Kosten zu sparen, im Moment nicht. Das kann sich wieder ändern, das muss man dann regelmäßig beobachten. Es gibt allerdings auch Versorger, die losgelöst von den Vergleichsportalen Angebote machen. Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht immer der Schritt zum aktuellen vorhandenen Grundversorger, dort mal nachzufragen, ob es möglicherweise Angebote gibt, die günstiger sind als die aktuelle und gegebenenfalls beim selben Versorger aber in einen anderen Tarif zu wechseln. Das kann eine Lösung sein. Darüber hinaus gibt es auch Angebote, losgelöst von den Vergleichsportalen in Richtung anderer Versorger. Auch da kann es unter Umständen Angebote geben, die günstiger sind. Es erfordert in jedem Fall immer mehr Aufwand für den Verbraucher, um hier gute Angebote zu bekommen. Und insofern ja, ist einfach ein höherer Aufwand erstmal da und möglicherweise geraten wir zu der Erkenntnis, dass es im Moment keine günstigeren Angebote gibt.
Vertragswechsel ist eine Option, die wahrscheinlich bessere und effektivere ist Energiesparen. Darüber werden wir gleich weiterreden. Sie hören den Marktplatz. Versorger wechseln, Energiesparen, Strom- und Gaskosten in Schach halten. Darum geht es heute und am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Meine Gäste sind Martin Brandis vom Team Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher und Daniela Balikewitz von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Und auch Sie können natürlich mit dabei sein. Rufen Sie uns doch einfach an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de. Über die Ursachen der Energiepreisentwicklung haben wir schon ein bisschen gesprochen und auch darüber, wie man sich zum Beispiel durch Vertrags- oder Versorgerwechsel unter Umständen ein bisschen aus der Kostenfalle befreien kann, auch wenn das im Moment eher ein bisschen schwieriger ist. Das A und O allerdings bleiben handfeste Maßnahmen zur Energieeinsparung. Während Mieterinnen und Mieter da nur beschränkte Handlungsfreiheit haben und auf den Vermieter auch ein bisschen hoffen müssen, da können die Eigentümer von Wohnungen oder Häusern noch mehr machen. Das berichtet Stefanie Kowalewski.
Dirk Jansen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ist stolzer Eigentümer eines selbstbewohnten Altbaus. Für den Umweltschützer war es selbstverständlich, dass er seine Immobilie so umbaut, dass sie möglichst wenig Energie verbraucht, um die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen.
Erstmal ist es gut, dass ich mit Fernwärme von einem Biomasse-Heizkraftwerk versorgt werde. Ich habe dazu natürlich auch die Heizungsanlage noch optimiert, indem ich einen Wärmetauscher eingebaut habe. Ich habe, wo es möglich war, meinem Altbau auch von außen gedämmt. Ich habe eine Photovoltaikanlage aufs Dach gepackt und dadurch habe ich es schon geschafft, dass ich trotz des Altbaus 20% der Wärmekosten sparen kann und Strom produziere ich deutlich mehr, als ich selbst verbrauche. Und das auf ökologische Art und Weise.
Wer im eigenen Ein- oder Zweifamilienhaus lebt, kann selbst entscheiden, ob und welche Maßnahmen er ergreift, um die Energiekosten zu senken. Wer Wohneigentum vermietet oder ein Mehrfamilienhaus besitzt, ist in Hingegen laut Gebäudeenergiegesetz verpflichtet, bestimmte Energiesparmaßnahmen umzusetzen. So müssen Heizungs- und Warmwasserleitungen gedämmt und Gas- oder Ölheizungen ausgetauscht werden, wenn sie älter als 30 Jahre sind. Tanja Leutz von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online meint, dass Hausbesitzer sich aber auch bei noch nicht ganz so alten Heizungen Gedanken machen sollten. Denn
die fossilen Energieträger sind nicht die Zukunft. Und darauf sollte man sich, wenn man eine Immobilie hat und Eigentum verpflichtet an der Stelle, auch Gedanken darüber machen, wie sieht denn dann meine Zukunft von meinem Energieträger aus. Wohin es im Moment sehr stark geht, ist das Thema Wärmepumpe mit Photovoltaik in der Kombination. Es passt aber nicht auf jedes Gebäude, deswegen kann man nicht sagen, das ist die pauschale Maßnahme, die für alle passt.
Für viele Energiesparmaßnahmen können Fördermittel von Bund, Land und Kommune beantragt werden, zum Beispiel auch für den Einbau neuer Fenster mit Wärmeschutzverglasung. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, das optimale Förderprodukt zu finden. Auch deshalb ist es empfehlenswert, eine Energieberatung aufzusuchen und sich einen Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen.
Das heißt, das Gebäude wird als Ganzes analysiert und es werden Maßnahmenpakete daraus abgeleitet, die auch gut aufeinander aufbauen. Und wenn man sich dann entschließt, eine Maßnahme umzusetzen, bekommt man da auch nochmal einen Bonus, wenn man vorher diese Energieberatung für einen Sanierungsfahrplan in Anspruch genommen hat. Also das können nochmal zusätzlich dann 5% sein.
Aber selbst jüngere Heizungsanlagen laufen oft nicht optimal und verbrauchen dadurch unnötig viel Energie. Während manche Heizkörper fast glühen, bleiben andere nahezu kalt. Hier kann ein hydraulischer Abgleich helfen, erklärt Dirk Jansen.
Ja, der hydraulische Abgleich ist wichtig, um das Heizungssystem, die Heizkörper ideal einzustellen, um auch die ideale Rücklauftemperatur zu haben. Das ist eine Sache, die kann man nicht selber machen, sondern den Heizungsinstallateur dann mal bitten, da eine Optimierung der Anlageneinstellungen durchzuführen.
Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kostet solch ein hydraulischer Abgleich für ein Einfamilienhaus durchschnittlich 500 Euro. Gut investiertes Geld, denn dadurch kann die Energieeffizienz der Heizungsanlage um bis zu 15% gesteigert werden. Dennoch ist der hydraulische Abgleich den meisten Hausbesitzern unbekannt, bedauert Tanja Leutz.
Wir schätzen, dass 80% aller Gebäude in Deutschland nicht hydraulisch abgeglichen sind und dort wird wirklich jeden Tag unnötig CO2 in die Luft geblasen und Euros noch mit dazu.
Dabei übernimmt der Staat 20% der Kosten, wenn denn der Förderantrag vor dem Vertragsabschluss mit dem Installateur gestellt wurde.
Energiesparen ist also das A und O, auch für Eigentümer, aber das gilt natürlich auch für Mieter. Und zum Thema gemeldet hat sich Herr Palo. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Palo ist mein Name. Ich bin Bausachverständiger und bin in dieser Funktion jetzt gerade in der Zeit so viel in Wohnungen unterwegs, wo es Schimmelprobleme gibt. Und dazu wollte ich unbedingt anmerken zu dem Beitrag, den Sie vorhin hatten, zu dem Heizen und wie man das alles so machen sollte, wie man sparen kann, dass ich immer wieder sehe, dass das Wesentliche ist, dass Wohnungen gleichmäßig beheizt werden, dass man also möglichst nicht einen Raum weniger beheizt und dafür den anderen mehr, sondern dass man allgemein vielleicht dann die Temperatur senkt, aber nicht so einzelne Räume. Und im Zusammenhang damit auch eine kleine Kritik, so dass ich denke, so ganz persönlich, dass diese elektronischen Thermostate, die dann wirklich einen Raum, so wie beschrieben, auch nur tagsüber oder vielmehr nur abends laufen lassen und nur morgens Badezimmern, dass sowas kritisch ist, dass es möglichst gleichmäßig laufen sollte, damit das Gebäude auch ein bisschen Wärme bekommt und sich kein Schimmel bilden kann. Mhm.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis vom Bausachverständigen, ja, Herrn Palo. In der Tat ist das ja ein Hinweis, der etwas entgegenläuft, Frau Walikiewicz. Ja, auch der Werbung zum Beispiel für Smart-Home-Geräte, wo zum Beispiel Heizkörperthermostate die individuelle Temperaturen nach Bedarf einstellen und damit ja eigentlich dann auch energiesparend sein könnten, ja etwas konterkarieren, oder?
Also ich glaube, wichtig ist erst einmal, dass man sich diese Marke von 15 Grad ungefähr vor Augen führt. Darunter, wie der Hörer gerade eben auch gesagt hat, sollte unter keinen Umständen die Raumtemperatur sein, weil man tatsächlich sonst Schimmelgefahr hat. Das Lüften ist dann wichtig. Und ansonsten, was die Heizungsthermostate angeht, ich glaube, Smart Home ist im Wesentlichen eine Steigerung des Komforts. Also es ist total angenehm, wenn ich nachts oder abends nicht durch die ganze Wohnung laufen muss, um die Heizkörper runter zu regeln, oder wenn ich morgens im Badezimmer eine warme Heizung oder ein warmes Zimmer vorfinde. Wenn ich allerdings die ganze Nacht vorher geheizt habe und jetzt ein Thermostat einsetze und damit nur eine Stunde vor dem Aufstehen heize, kann ich Energie sparen. Ansonsten mit einem umsichtigen Verhalten kann man, also übernimmt man quasi die gleiche Arbeit wie das Smart Home. Aber das Smart Home kann Komfort und auch Sicherheit bieten, die halt alleine oder mit den eigenen Händen umständlicher zu realisieren wäre.
Mhm. Herr Brandis, wie sehen Sie das? Kann man solche Smart Home Geräte tatsächlich so programmieren, dass sie beides erfüllen? Einmal Energie sparen und andererseits ja maximalen Komfort?
Ja, ich würde dem erstmal zustimmen. Das Energiesparen trifft dann ein, wenn man vorher wirklich durchgeheizt hat, also überhaupt keine Temperaturregelungen oder Einstellungen vorgenommen hat, dann ist das Smart Home eine Erleichterung, hier die Wärmeabgabe zeitweise zu verringern. Das ist übrigens auch nichts Neues. Die Nachtabsenkungen hat es in den meisten Wohnungen schon seit langem gegeben. Insofern sprechen wir hier über Maßnahmen, die im Grunde schon bekannt sind, die aber auf weitere Lebensbereiche erweitert werden können. Dass zum Beispiel auch in vielen Wohnungen tagsüber keiner da ist, dann müssen die Wohnungen auch nicht voll beheizt werden. Und hier tatsächlich der Hinweis, die Temperaturen sollten nicht zu stark abgesenkt werden, um hier Feuchtigkeitsprobleme nicht aufkommen zu lassen. Und da ist, kann das Smart Home oder ich sag mal allgemein der programmierbare Thermostat tatsächlich eine Hilfe sein. Ja, schon dadurch, dass die Wohnung rechtzeitig, wenn ich zurückkomme, auch wieder die Wohlfühltemperatur erreicht hat und nicht erst dann wieder aufgedreht werden muss, was ja dann auch eine bestimmte Zeit braucht, bis die normale Temperatur erreicht ist. Mhm. Insofern ist es Komfort in Verbindung mit Möglichkeiten der Energieeinsparung, würde ich hier durchaus sehen. Aber das hängt vom Einzelfall ab, das gilt nicht für jeden.
Frau Holling, die Preise für solche Geräte sind ja massiv gesunken. Ist das denn auch wirtschaftlich mittlerweile, sich auf solche Geräte zu stützen und zu sagen, okay, lass die das mal ein bisschen besser regeln, als ich das vielleicht per Hand gemacht habe?
Absolut. Also Sie haben vollkommen recht. Die Preise für diese Geräte sind gesunken. Allerdings, wenn man sich den Beitrag, den Sie eben eingespielt haben, mal anhört, also auch mit hydraulischem Abgleich etc., das sind alles sehr, sehr teure Sachen. Also man muss sich im Klaren sein, wenn man sozusagen einen Rundumschlag machen will für sein Haus, dann muss man relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und die Fördermöglichkeiten, die ja teilweise auch über die KfW laufen, sind in der Tat nicht einfach zu erlangen. Also in der Beratung stellen wir immer wieder fest, wir müssen schon beraten, eigentlich zu welchem Energieberater geht man am besten, der einem auch eine optimale Lösung präsentiert und vielleicht nicht irgendwie bestimmte Lösungen bereits im Auge hat, die dann umgesetzt werden soll. Also man kann mit einer sinnvollen geldlichen Grundausstattung durchaus was machen. Aber man muss sich im Klaren sein, auch wenn die Preise für die einzelnen Geräte gesunken sind, insgesamt ist es eine teure Angelegenheit. Mhm.
Aber im Moment steht für die meisten Menschen tatsächlich das Problem vor der Tür, dass die nächste Rechnung viel, viel höher ausfallen wird und man sich auch oft fragt, wie kann man das finanzieren? So habe ich es jedenfalls verstanden, ist auch die Frage, die sich Frau Manske stellt. Frau Manske.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Ich grüße Sie. Hallo. Ja, ich gehöre zu den vielen Kundinnen von Stromio, die mit der bösen Überraschung konfrontiert worden sind, dass Stromio plötzlich den Vertrag gekündigt hat und einem empfiehlt, sich an den örtlichen Stromversorger zu wenden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Weil eigentlich ist ja mein Vertrag mit Stromio aus meiner Sicht jedenfalls rechtens zustande gekommen. Und ich verstehe nicht, warum die sich jetzt dann plötzlich davon zurückziehen. Der Verbraucherschutz rät einem ja, sich mit dieser Kündigung nicht einverstanden zu erklären, die Füße stillzuhalten und auf Schadenersatz zu klagen. Und meine Frage an Sie ist jetzt, was soll ich tun?
Mhm. Frau Holling.
Ich bin da direkt, ja genau, weil das sind Probleme, die uns im Moment wirklich tagtäglich berühren. Also es ist tatsächlich so, wir sagen oder wir raten Betroffenen, einfach erstmal hinzuschreiben und zu sagen, wir fordern auf, weiter zu beliefern, damit sie sozusagen den Versorger in Verzug gesetzt haben und gleichzeitig anzudrohen, wenn die Versorgung nicht stattfindet, das wird nicht stattfinden, dann zu sagen, ich habe einen Schadenersatzanspruch in Höhe der Differenz zwischen dem Vertrag, den ich mit Stromio abgeschlossen habe und dem, was ich jetzt tatsächlich in der Regel in der Grundversorgung, sind wahrscheinlich auch in der Grundversorgung zu zahlen habe. Und das sollte man relativ zügig machen, weil wir gehen davon aus, dass Stromio dann vielleicht auch durchaus bereit ist, diesen Schadenersatz zu bezahlen. Das ist immer noch günstiger für Stromio, als wenn sie sozusagen die Belieferung weiter fortsetzen müssen.
Ganz praktisch, Frau Walikewski, wie sieht das aus, dieser Wechsel? Sie haben eben, glaube ich, schon darauf hingedeutet, das geht mehr oder weniger automatisch. Also der Strom bleibt da, der wird nicht abgeschaltet, sondern das Stadtwerk, die Stadtwerke oder der örtliche regionale Grundversorger tritt dann ein. Aber der hat natürlich dann auch seine Forderungen gegenüber den Kunden, oder?
Genau, also zuerst einmal ist es so, dass ich als Kunde, wenn ich jetzt wie Frau Manske bei Stromio abgeschlossen hätte, sofort versorgt werde vom Grundversorger. Meist ist das das Stadtwerk. Also wie gesagt, da braucht man sich keine Sorgen zu machen und auch nichts zu machen. Das geschieht automatisch. So, der Grundversorger an sich ist jetzt natürlich, hat die Situation, dass er plötzlich deutlich mehr Kunden hat und für diese auch beschaffen muss. Das tritt dann ja zu den aktuellen Marktpreisen ein, was die Situation recht herausfordernd macht. Aber auch da gute Nachricht, man kann ja aus dieser ja sicheren Grundversorgung heraus auch in den anderen Tarif wechseln. Und das geht mit ganz kurzen Fristen von 2 Wochen. Und jetzt gerade gestern ist zum Beispiel beim Kölner Energieversorger wieder ein neuer Tarif angeboten worden, der halt auch deutlich unter dem Grundversorgungstarif liegt. Und von daher gibt es da gute Möglichkeiten. Mhm. Und noch eine Ergänzung habe ich zu dem Beitrag von vorhin. Da ging es ja nochmal um die Frage, wie kann ich auch Energie sparen in meinem eigenen Zuhause. Ein großer Energiefresser sind alte Heizungspumpen. Und da macht es neben dem hydraulischen Abgleich auch noch einmal Sinn zu schauen, habe ich im Keller eine alte Heizungspumpe, die kann ich tauschen lassen, kostet ungefähr 300-400 Euro, und damit kann ich auch wirklich Strom sparen, zum Teil wohl bis zu 150 Euro im Jahr.
Ich denke, ein guter Sanitär bzw. Gasheizung, Wasser, Warmwasser, Handwerker, der wird einen da auch beraten können. Mhm. Herr Brandes, ich komme nochmal zurück auf die Frage, wenn der Grundversorger dann eintritt bei so einer, bei einer Kündigung, wie hier in dem von Frau Manske geschilderten Fall. Am Ende wird es dann aber wahrscheinlich so sein, dass man sich vor Gericht treffen muss, um eben halt die Kosten abzuwehren, oder?
Erstmal muss, Gerichtsverfahren muss nicht sein, sondern das Verfahren ist so, man landet in der Grundversorgung, der Grundversorger hat einen Zahlungsanspruch über die abgerechnete Strommenge, darauf hat er ja auch einen Anspruch. So, wo es möglicherweise darum geht, ob hier ein Anspruch gegen den bisherigen Versorger besteht, weil er seinen Vertrag nicht eingehalten hat. So, und gegebenenfalls kann man an den eine entsprechende Forderung stellen. Das muss man nicht unbedingt vor Gericht tun, sondern kann das ja auch erstmal außergerichtlich machen. Erst wenn man sich nicht einig wird, dann ist möglicherweise kommt es zu einem Gerichtsverfahren, bloß das ist erstmal noch ein weiter Weg.
Mhm. Aber die Forderung wäre dann, dass der ursprüngliche Versorger die Kosten übernimmt oder die Mehrkosten übernimmt, die durch den Versorgerwechsel auf den Grundversorger dann gegangen sind.
Das wäre so erstmal die Idee. Man muss sich die Verträge im Einzelnen angucken, aber das wäre so erstmal die Idee. Ne? Der Verbraucher hat einen Schaden durch höhere Preise und diesen Schaden hat der bisherige Versorger verursacht und gegebenenfalls gibt es dort einen Anspruch.
Also die wichtigste Information ist, Verträge gelten und der Strom fließt weiter. Herr Kant hat uns angerufen. Herr Kant, guten Morgen.
Ja, guten Tag, hallo.
Herr Kant, Ihre Meinung oder Ihre Frage?
Genau, also unsere Frage ist, wir haben aktuell einen Vertrag für die Erdgaslieferung über einen sogenannten Alternativversorger, der uns im Dezember mitgeteilt hat, dass ab Februar die Preise deutlich erhöht werden. Das sind ungefähr 100% von 7 Cent auf 14 Cent pro Kilowattstunde. In dem Zusammenhang haben wir uns jetzt mal erkundigt, was es bedeuten würde, wenn wir zum örtlichen Grundversorger wechseln. Das ist hier in Berlin die GASAG, und haben dabei erfahren, dass es so ist, dass der Grundversorger GASAG hier in Berlin für ab dem 1. Dezember eine Unterscheidung macht in der Grundversorgung zwischen Alt- und Neuverträgen. Da ist es also so, dass in bestehenden Altverträgen, die vor dem 1.12.2021 bestanden, ein Preis von ca. 9 Cent pro Kilowattstunde fürs Gas abgerechnet wird und für Neuverträge, die ab 1.12. abgeschlossen werden, dann einen Preis von mehr als dem Doppelten von ca. 18 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet werden. Und da ist jetzt meine Frage eigentlich, ob so eine Einführung von 2 verschiedenen Tarifen in der sogenannten Grund- oder Ersatzversorgung für Bestands- und Neukunden rechtlich okay ist.
Eine Frage, die ich gerne an die Rechtsanwältin Frau Holling weitergebe als Juristin.
Ja, in der Tat. Also das wird diskutiert im Moment bei den Grundversorgern, ob das möglich sein soll. Aus Verbraucherschutzüberlegungen und auch aus rechtlichen Überlegungen halte ich das jedoch für nicht zulässig, dass da sozusagen zwei Grundversorgungs- und Ersatzversorgungstarife aufgelegt werden. Grundversorgung ist etwas, was sozusagen von aus der Gesetzeslage heraus geschuldet wird vom Grundversorger, und da kann er nicht eine Zweiklassengesellschaft aufmachen. Also das ist natürlich noch nicht entschieden, aber ich denke, das wird nicht haltbar sein. Ich finde es sehr interessant, Herr Kant, dass Sie das jetzt schon für die GASAG mitteilen, weil unser Stand der Dinge war, dass das noch diskutiert wird. Also ich glaube, das ist nur einmal Versuch, aber ich glaube nicht, dass sich das halten lässt.
Auf der anderen Seite, Frau Walikewski, muss man sich fragen, ob das gerecht ist, dass jetzt die Preise bei den Grundversorgern dadurch steigen, dass immer mehr Kunden sozusagen von den Alternativen, wo sie vorher ein Schnäppchen gemacht haben, jetzt zurückkommen zu den Stadtwerken.
Genau, das wäre jetzt auch meine Meinung und Antwort dazu. Diejenigen Kunden, die jetzt zum Grundversorger neu wechseln, das sind diejenigen, die versucht haben, den preiswertesten Strom- oder Gastarif zu finden. Und diese Versorger, die Discounter, haben zum Teil gepokert und konnten halt mit den aktuell sich entwickelnden Preisen nicht mithalten, haben die Belieferung eingestellt. Der Grundversorger, meist das Stadtwerk, muss jetzt den Strom oder das Gas natürlich auch kurzfristig besorgen. Und das ist eine starke wirtschaftliche Belastung für alle Beteiligten. Und das ist natürlich nicht zum Schnäppchenpreis zu bekommen. Und auch nochmal der Hinweis, es besteht die Möglichkeit, halt auch kurzfristig aus diesem Tarif in einen anderen Tarif, der GASAG beispielsweise, zu wechseln. Und da ist halt das Thema Sicherheit. Und ne, Herr Kant hat jetzt auch die glückliche Situation, dass er ohne irgendeine Unterbrechung weiter versorgt wird. Das ist leider nicht zum Schnäppchenpreis zu bekommen.
Auf der anderen Seite, Herr Brandes, muss man trotzdem fragen, also Grundversorgung ist Grundversorgung, da sollten dann eigentlich keine Unterschiede gemacht werden. Muss jetzt hier der Herr Kant zum Beispiel auch aufpassen, dass er sich rechtlich ja eventuell absichert, wenn, wie Frau Holling sagt, dann irgendwann mal Gerichtsurteile oder politische Entscheidungen ergehen, wie das dann gehandhabt wird?
Ja, also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung an Herrn Kant, genau das zu tun, zu gucken, ob das rechtens ist, was hier passiert. Auf der anderen Seite gibt es diese Interessen der Versorger jetzt gerade dann, wenn plötzlich sehr viele Verbraucher wieder zurück an den Grundversorger fallen, ist es in der Tat eine wirtschaftliche Veränderung, die da stattfindet. Im Moment ist das durch die Rechtslage aus meiner Sicht auch nicht hergegeben, dass hier mehrere Grundversorgungstarife für Alt- und Neukunden gemacht werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gesetzgeber hier auch darauf reagieren wird, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Und wie das dann am Ende ausgeht, ist schwer einzuschätzen.
Frau Holling, ich habe Sie eben unterbrochen. Das tut mir leid. Ich denke, im Moment ist es dann auch, muss man sagen, für Energiekunden dann auch wirklich schwierig, alles richtig zu machen, ne?
Absolut, das ist sehr schwierig, aber ich wollte noch mal eben eine Anmerkung zu der Frage Grundversorgung und die Verpflichtung des Grundversorgers zur Übernahme aller Kunden machen. Also man muss natürlich auch sehen, die überwiegende Mehrzahl, sowohl im Strom- als auch im Gasbereich in Deutschland, sind in der Grundversorgung, und die Grundversorgung ist und war deutlich teurer als alles, was man in Sonderverträgen bekommen kann. Mit dem Ergebnis, dass jetzt aus meiner Sicht dem Grundversorger auch zuzumuten ist, dann sozusagen diese Kunden zu übernehmen, die vorher preiswert bei einem Sondervertrag waren. Es ist schwierig. Man muss auch sehen, dass viele Verträge, die im Moment angeboten werden, auch über die Vergleichsportale, tatsächlich gar nicht abschließbar sind. Also da kann ich auch nur auch Herrn Kant zur Vorsicht raten. Wir haben nämlich gesehen, wenn wir dann anfragen bei Sonderverträgen, dass dann die Rückantwort kommt, der Kunde wird gar nicht übernommen. Also nicht alles, was im Moment auf dem Markt angeboten ist, ist auch real zu bekommen.
Im Moment ist es
auch einen Blick auf den Anbieter zu werfen. Was ist das für ein Anbieter, bei dem ich bin? Das ist, glaube ich, die größte Empfehlung für Herrn Kant, einen sicheren, soliden, wirtschaftlich stabilen Anbieter zu finden, der kein Newcomer ist. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man im Moment beachten sollte.
Mhm. Viele Menschen werden es mit ein bisschen Geschick wahrscheinlich und Aufmerksamkeit handeln können, dass sie den richtigen Anbieter jetzt finden und auch die Energiekostensteigerung irgendwie verkraften können. Andere Menschen werden das vielleicht gar nicht können, weil die Steigerung so groß ist, dass es einen Großteil wirklich des Geldes auffrisst, das man zum Leben braucht. Aus dem politischen Raum, Herr Brandes, liest man heute in der Presse, sind Erleichterungen angekündigt, zum Beispiel in Form von Energiekostenzuschüssen, die zum Beispiel für Wohngeldempfänger gezahlt werden sollen.
Ja, genau das ist angekündigt oder das ist meiner Erinnerung nach auch sogar schon Bestandteil des Koalitionsvertrages, dass hier tatsächlich Erleichterungen zumindest für diejenigen Haushalte vorgesehen sind, die denen hier die Energiekostensteigerung schwer zu schaffen machen, also die mit niedrigem Einkommen.
Wissen Sie denn schon genaueres, wie das genau dann aussehen muss, ob man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss?
Also eine haben Sie ja schon gesagt, das ist der Bezug von Wohngeld. Ich gehe mal davon aus, dass der Voraussetzung ist. Das heißt, dieses Angebot wird es geben für alle, die Wohngeld bekommen.
Wie reagieren
Aber zu auf der Höhe der...
Bitte. Ganz kurz noch.
Ne, zu der Höhe der Heizkostenzuschüsse kann ich im Moment nicht sagen, das weiß ich nicht.
Versorger wechseln, Energie sparen, Strom- und Gaskosten in Schach halten. Darüber können wir heute im Marktplatz mit Ihnen diskutieren, Ihre Fragen beantworten. Martin Brandes vom Team Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes in Berlin, Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher in Bad Honnef und Daniela Walikewitz von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie und Wasserverwendung ASEF in Köln. Und zum Thema gemeldet hat sich vor den Nachrichten schon Herr Becker. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Becker, Ihre Meinung oder Ihre Frage?
Ich habe zwei Dinge. Und zwar einmal geht es um unseren Gasvertrag. Uns ist von der Firma Loy AG oder Loy GmbH unser Vertrag bereits kurz vor Weihnachten gekündigt worden. Und zwar zum Ende Januar, obwohl der laut Vertragsabsprachen bis 1. April laufen sollte. Deswegen habe ich auch gestern schon mal da Widerspruch eingelegt mit einem Musterschreiben von der Verbraucherzentrale. Das weitere Problem in dem Zusammenhang ist aber, dass man auf den bekannten Vergleichsportalen so gut wie keine Angebote findet. Das sind sogar bei Verifox nur 3-4 Angebote oder Versorger, die sich anbieten für unseren Bereich. Und der Mehrpreis, der ist nicht, wie vielfach in den Nachrichten erläutert wurde, 50-60%, sondern der liegt, wenn man einen günstigen Vertrag gehabt hat, beim Doppelten bis über Dreifachen pro Jahr.
Mhm. Wollen wir das erste Problem mal aufgreifen, bearbeiten? Herr Brandes, Sie haben ja eben schon ein bisschen erklärt, dass insbesondere ja, die Suche über die Vergleichsportale etwas schwierig ist, weil ja auch das alte Prinzip, dass Neukunden mit besonders attraktiven Preisen oder Angeboten sozusagen geködert werden sollen, im Moment völlig außer Kraft gesetzt ist, oder?
Ja, genau so ist es. Es gibt viele Gasversorgungsunternehmen, die gar keine Neukunden annehmen derzeit und die dies tun, erheben eben häufig, wie die Beobachtung eben auch ist, sehr deutlich höhere Preise als das, was sie bislang gewöhnt sind. So, das ist in der Tat etwas, was Verbrauchern aktuell begegnet.
Mhm. Frau Walikewitz, Sie haben ja eben schon erklärt, dass insbesondere eben halt die Grundversorger, die Stadtwerke und die regionalen Energieversorger oftmals noch ganz gut wirtschaften können, weil sie langfristige Verträge auch mit ihren Lieferanten wiederum haben. Wie ist das denn, wenn ich in der Situation von Herrn Becker bin? Kann ich meinetwegen, wenn ich in Berlin wohne, jetzt dann auch den Strom zum Beispiel beziehen von einem Grundversorger in Köln?
Also Sie haben natürlich grundsätzlich immer die freie Wahl, Ihren Tarif oder Ihren Vertrag abzuschließen. Es bietet sich natürlich an, beim regionalen Versorger vor Ort zu sein, um dort halt auch die Vorteile wahrzunehmen. Da ist ein Ansprechpartner vor Ort, den Sie aufsuchen können. Dort wird auch, sag ich mal, Unterstützung geleistet für Vereine für die regionale Wirtschaft. Also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, in der eigenen Region dort zu bleiben und diese Vorteile, wie gesagt, der Beratungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Und das ist jetzt auch was Wichtiges. Nicht nur die Verbraucherzentralen, auch die Stadtwerke bieten Energieberatung an. Und da kann man sicherlich auch noch mal die eine oder andere Möglichkeit finden, um halt Energie einzusparen oder die eigene Situation zu verbessern.
Aber Frau Holling, an Sie dann die Frage, wie sieht das aus? Sind die klassischen Grundversorger, die sind ja auch mit anderen Tarifen unterwegs, können die da eventuell eine Alternative sein zu den Anbietern, die wirklich, ich sag mal, mit sehr aggressiven Geschäftsmodellen bislang auf den Markt gegangen sind?
Also zunächst mal, Sie hatten ja eben gefragt, kann ich einen anderen Grundversorger wählen? Nein, kann ich nicht. Also ich bin beim Grundversorger immer auf den beschränkt, der in meinem Versorgungsgebiet die Grundversorgung hat. Ich kann aber natürlich versuchen, mit dem zu sprechen, ob der für mich einen günstigeren Tarif anbietet. Also weil Grundversorger natürlich auch Sondertarife haben, die werden nicht so günstig sein wie das, was vielleicht der Herr Becker vorher hatte, aber möglicherweise immer noch günstiger, als was sonst auf dem Markt unterwegs ist. Ansonsten kann ich nur Herrn Brandis zustimmen. Sie bekommen derzeit keine günstigen Tarife über die Vergleichsportale angeboten.
Hilft da nur, Frau Holling, sozusagen per Telefon, sich bei bekannten Anbietern durchzutelefonieren und nachzufragen, wenn das Internet hier keine Antworten liefert?
Ja, leider Gottes ist es so. Also man muss auf die alte analoge Art zurückgreifen und einfach mal Hörer in die Hand nehmen und fragen. Aber das kann auch durchaus für den Erfolg gekrönt sein.
Herr Becker, Sie hatten noch einen zweiten Aspekt.
Ja, okay, ganz kurz noch dazu. Ich habe letzte Woche schon mal kurz mit der EVM gesprochen, die hier bei uns im Bereich tätig ist, Energieversorgung Mittelrhein. Da habe ich eine Bearbeiterin am Telefon gehabt, die schien wenig Interesse daran zu haben, mir überhaupt weiterzuhelfen. Es war vielleicht deswegen, weil es kurz vorm Jahreswechsel war, aber sie hat mich dann auch aufs Internet verwiesen. Am Telefon ist da gar nichts möglich. Das war der eine Punkt.
Der telefonische Support oder ich sag mal, der Support mit echten Menschen ist manchmal etwas schwierig in allen Bereichen der Wirtschaft. Das muss man natürlich sehen. Ihr zweiter Aspekt.
Das war Ihre Bemerkung vorhin mit den Standby-Einstellungen, dass man Geräte, die lange in Standby laufen, abschalten sollte. Das ist ein Punkt, der bei vielen Geräten absolut nicht sinnvoll ist, weil heute viele moderne Geräte weniger als 1 Watt im Standby verbrauchen, manchmal sogar unter 0,5 Watt. Und wenn Sie die dann abschalten oder den Stecker rausziehen, dann müssen Sie sämtliche Grundeinstellungen, die Sie ursprünglich mal vorgenommen haben, inklusive Passworteingabe und neu setzen. Und da wird man wenig Lust zu haben. Das dauert dann nämlich immer.
Frau Walikiewicz, das ist ja so die Frage danach nach Aufwand und Ertrag beim Thema Standby überprüfen. Welche Unterstützung gibt es da? Kann man das irgendwie, ich sag mal, objektivieren? Gibt es da Messgeräte für? Gibt es ganz klare Handreichungen, wie man das am besten organisiert? Auch mit der Frage, welchen Aufwand bedeutet das, wenn ich dann meine Einstellung zum Beispiel verliere?
Ja, was Herr Becker gesagt hat, man muss natürlich genau überlegen, an welche Geräte oder welche Geräte man tatsächlich aussteckt. Und da gibt es eine Unterstützung, die schaltbare Steckdose auch im Baumarkt zu erhalten, sehr einfach. Und das ist gerade für diejenigen Menschen interessant, die jetzt viel von zu Hause aus gearbeitet haben. Weil, sage ich einmal, Monitore, Laptops, die kann man abends ohne Probleme komplett ausschalten, von der Steckdose wegnehmen. Denn auch noch kurze Bemerkung, auch ein Ladegerät, was in der Steckdose steckt, auch wenn nicht der Laptop dranhängt, verbraucht Strom. So, und den Stromverbrauch kann ich messen, indem ich mir zum Beispiel ein Strommessgerät leihe oder kaufe. Im Baumarkt gibt es das zu kaufen, beim Stadtwerk gibt es das zu leihen. Und da kann ich das so dazwischen stecken wie ein Zwischenstecker und einmal aufschreiben, was ist denn bei mir im Haus tatsächlich der Stromfresser und wo sollte ich da nochmal drauf achten, das wirklich auszuschalten auch oder nicht so intensiv zu nutzen, zum Beispiel Trockner. Und damit haben Sie ein paar Minuten Arbeit, das ein- und auszustecken und aufzuschreiben, aber langfristig haben Sie dadurch doch die Möglichkeit, ein Bewusstsein zu erlangen über Ihre Verbräuche und damit dann auch wirklich mehrere Kilowattstunden im Jahr einzusparen.
Herr Brandes, sehen Sie das auch so, dass das ein Potenzial hat, wo sich dann der Aufwand tatsächlich ein Messgerät ausleihen oder sogar kaufen, die ganzen Steckdosen durchtesten und so weiter, dass sich das lohnt oder ist das eher Kleinkram?
Ich kann ja mal meine eigene persönliche Statistik, die ist nicht repräsentativ, aber vielleicht ein Hinweis. Also ich habe das mal selber zu Hause bei allen Geräten, die irgendwie Elektronik innehaben, getestet, ob und welche Einstellungen verloren gehen. Ich habe das bei keinem Gerät gefunden, wo nach einem Entfernen der Stromversorgung Einstellungen verloren gegangen sind. Insofern bin ich da weniger besorgt als der Anrufer jetzt an der Stelle, dass sowas passiert. Und ich würde Verbraucher auch ermutigen, genau das zu tun, Geräte, die nicht benutzt werden, vom Netz zu nehmen, um hier den Standby-Verbrauch zu verringern. Der kann in der Tat sehr unterschiedlich hoch ausfallen. Tendenz ist, je älter das Gerät, desto höher der Standby-Verbrauch. Das stimmt aber auch nicht immer. Ich will mal ein Beispiel sagen, wo es auch bei neueren Geräten hohe Verbräuche geben kann. Das ist zum Beispiel bei den Internet-Routern, also den Geräten, die unsere Computer, Handys und so weiter mit dem Internet verbinden. Das können in der Tat wahre Stromfresser sein, die mitunter sogar mehr verbrauchen als ein Kühlschrank. Und auch da ist es ratsam, die zeitweise vom Netz zu nehmen. Und ich wäre da unbesorgt, dass Einstellungen verloren gehen. Mhm. Bei aktuellen Geräten habe ich jedenfalls keins entdeckt, wo das wirklich passiert ist.
Aber trotzdem ist ja der Hinweis von Herrn Becker wichtig, darüber erstmal nachzudenken, zu reflektieren, vielleicht auch in der Bedienungsanleitung mal nachzulesen, was passiert, wenn eben halt der Strom weg ist. Oder auch bei Internetroutern, wie Sie es gesagt haben, Herr Brandes, dann eben halt auch mal nachzugucken, ob es Eco-Einstellungen gibt. Die gibt es nämlich bei vielen Elektronikgeräten. Und die dann auch zu aktivieren. Dabei ist mir aufgefallen, wenn es um Standby geht, dann reden wir immer nur über elektrische Geräte. Mein Gaszentralboiler, der für Warmwasser sorgt jedenfalls, der ist ja auch im Standby-Modus. Da leuchtet die ganze Zeit eine Gasflamme. Kann man auch da was tun, Frau Holling?
Absolut. Man sollte sich also überlegen, was brauche ich eigentlich für ein vorgehaltenes warmes Wasser? Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass oftmals VerbraucherInnen zu große Wasserbehälter haben, die man gar nicht braucht. Also vielleicht muss man mal eine halbe Minute warten, bis das Wasser dann, wenn man es komplett sehr viel braucht, aufgewärmt ist. Aber ich denke, im Hinblick auf das, was man an Einsparung hat, macht das immer Sinn.
Also Standby auch bei den Gasgeräten überprüfen, ist der Tipp von Frau Holling. Mein Kollege Thomas Meinert hat sich intensiv mit den Fragen und den Anregungen auseinandergesetzt, die uns per E-Mail, aber auch über andere Kanäle erreicht haben. Thomas, bitteschön.
Ja, wann muss eine Benachrichtigung kommen, dass man in die Grundversorgung fällt? Muss das der Grundversorger tun oder der alte Anbieter? Und was ist, wenn man das erst zu spät bekommt, also quasi rückwirkend? Und man erfährt dann, man ist schon seit einem Monat in der Grundversorgung.
Also die Uhr sozusagen beim Grundversorger fängt an zu ticken, Frau Walikewski. Muss der Grundversorger sich dann beim Kunden melden und sagen, ab jetzt bist du Kunde bei mir?
Puh, da bin ich jetzt vertraglich gerade nicht der allerbeste Ansprechpartner und würde da gerne an Frau Holling weitergeben.
Ja, kann ich gerne beantworten. Ja, es ist leider so, Herr Thomas, der Grundversorger muss versorgen, aber er muss sie nicht unverzüglich benachrichtigen. Also der kündigende andere Versorger, der hat damit gar keine Verpflichtung, der ist im Grunde mit der Kündigung raus. Und wir sehen leider auch häufig, dass die Meldung des Grundversorgers, sie sind jetzt bei uns in der Grundversorgung, oftmals Wochen und Monate später erst kommt. Also es gibt auch keine gesetzliche Verpflichtung, dass er das mitteilen muss. Mhm. Deswegen empfehlen wir immer, wenn Sie so eine Kündigung haben oder in der Presse hören, mein Versorger ist möglicherweise in Schwierigkeiten, einfach mal beim örtlichen Grundversorger nachfragen, bin ich jetzt bei Ihnen oder nicht.
Noch einen kleinen Einschub dazu. Einige Kunden haben es wohl erlebt, Herr Brandes, dass sie gar keine Preisänderungsmitteilung von ihrem Versorger bekommen haben, sondern einfach nur eine Änderung der Abschläge.
Also so gesehen würde ich rechtlich sagen, eine Änderung der Abschläge ist keine Preisänderungsmitteilung. Das heißt, es gilt nach wie vor der vereinbarte Preis. Gegebenenfalls handhabt der Versorger das dann anders, dann muss man sich wieder streiten um die tatsächlichen Preise. Mhm. Das ist in der Tat schwierig. Es hat solche Fälle gegeben, auch Fälle, in denen Preisänderungsmitteilungen so als Werbeblätter kaschiert worden sind und Verbraucher gar nicht so richtig erfasst haben, dass es sich dabei um eine Mitteilung über eine Preisänderung handelt. Das ist rechtlich schwierig zu bewerten. Muss man aber im Einzelfall sehen, ob hieraus Ansprüche entstehen möglicherweise.
Frau Holling, sollte man damit jetzt gelassen umgehen mit einer Abschlagsänderungsmitteilung ohne vorausgegangene Preisänderungsmitteilung oder sollte man mit dem Anbieter darüber reden?
Also ich würde auf jeden Fall dem widersprechen, würde das auch nicht mitmachen, weil der Abschlag ist ganz klar vorgegeben als durch 11 oder 12 eben geteilt, je nachdem, wie viele Abschläge man bezahlt, Preis mal Vorjahresverbrauch. Das heißt also, ich kann ganz genau sagen, ist der Abschlag zutreffend oder nicht. Und das haben auch Gerichte in der Vergangenheit bereits bestätigt. Also ich muss nicht mehr Abschlag bezahlen, als sich nach dieser Formel errechnen lässt, weil sonst würde ich ja dem Versorger ein Darlehen gewähren, was ihm nicht zusteht. Und man sollte immer darauf achten, nicht zu viel sozusagen im Bonus zu haben beim Versorger, denn wenn der mal in die Insolvenz fällt, ist dieses Geld weg.
Thomas Meinert, andere Fragen?
Ja, wenn man in der Grundversorgung ist und das erfährt, kann man dann sofort wieder zu einem anderen Anbieter wechseln?
Jetzt kann ich was sagen.
Bitte, Frau Walkewitz.
Also, wir haben ja gerade schon gemerkt, das geht so reibungslos, dass man in die Grundversorgung fällt, dass man es vielleicht gar nicht mitbekommt. Innerhalb von 14 Tagen können Sie da rauswechseln. Und wie gesagt, es gibt, auch wenn die Vergleichsportale gerade wenige Vergleichstarife anbieten, es gibt einzelne Versorger. Und ich glaube, das ist jetzt eine Zeit der Neufindung, wo in den nächsten innerhalb des Januars auch wieder neue Tarife kommen. Und wie gesagt, in Köln kann man jetzt schon merken, dass es neue Tarife gibt, in die man sich hineinwechseln kann.
Thomas?
Ja, gibt es Anbieter, die keine Hartz-IV-Empfänger nehmen? Ist das überhaupt rechtens?
Haben Sie sowas schon mal gehört, Frau Holling?
Gehört habe ich das schon mal, dass das sein soll, sogenannte schwarze Listen, vielleicht nicht gerade auf Hartz-IV-Empfänger bezogen, aber auf Personen, die vielleicht in der Vergangenheit durch Zahlungsschwierigkeiten aufgefallen sind oder auch Protestkunden. Das hat sich aber in letzter Zeit wieder relativiert. Also es gibt auch, glaube ich, keinen Versorger, der von Ihnen vorher mal wissen möchte, wie sie sich eigentlich finanzieren, also ob sie Hartz-IV-Empfänger sind oder sonst was.
Da wir, das ist ja genau auch der Sinn und Zweck der Grundversorgung, ne, die alles aufnehmen, also alle Kunden aufnehmen und darum halt auch zum Teil, wie soll ich mal sagen, in der Vergangenheit halt auch schwache Haushalte, schützenswerte Haushalte in der Grundversorgung waren und sind und die auch sich durch eine andere Preisstruktur ausgezeichnet haben.
Herr Brandes?
Ja, also es existierte lange Zeit auch bei uns in der Marktbeobachtung der Verdacht, dass Versorger Daten sammeln über Kunden und eben dort feststellen, ob und wie häufig in der Vergangenheit Anbieterwechsel vorgenommen worden sind. Und es gab einige Kunden, die sich in Verbraucherzentralen gemeldet haben und berichtet haben, dass Versorger sie ohne Gründe abgelehnt haben. So, daraufhin ist das mal auch bei uns in der Marktuntersuchung untersucht worden, aber ein Nachweis darüber, ob und welche schwarze Listen existieren, konnte nicht geführt werden, aber es gab sehr viele Hinweise dazu. So akut gibt es andere Probleme, glaube ich, auf dem Strommarkt, deswegen spielt das keine Rolle mehr, aber es könnten auch wieder andere Zustände kommen, wo auch Anbieterwechsel attraktiv werden und dann haben wir möglicherweise erneut diese Fragestellung.
Frau Holling, noch eine Frage zum Thema Menschen, die Unterstützungsleistungen erhalten. Werden die im Rahmen dieser Unterstützung dann auch bei steigenden Energiekosten unterstützt? Oder müssen die das von ihren Grundbedarfen sozusagen abzweigen?
Also im Moment ist die Gesetzeslage leider so, dass die das von ihren Bedarfen abzweigen müssen. Wir haben in Einzelfällen die Möglichkeit, über die entsprechenden Ämter Darlehen zu bekommen, wenn also zum Beispiel eine akute höhere Nachzahlung kommt. Aber auch da bin ich der Meinung, ist der Gesetzgeber gefragt, das kurzfristig zu regeln.
Was tun, wenn die Endabrechnung fehlt? Ein Hörer aus Leipzig ist der Meinung, er hat noch ein Guthaben trotz Kündigung Und der Anbieter sagt, nein, das Konto ist ausgeglichen, alles erledigt.
Wer mag, Herr Brandes oder Frau Holling?
Schiedsstelle Energie würde ich
empfehlen. Da gerne an Frau Holling geben.
Ja, ich würde die Schiedsstelle Energie anrufen. Also wenn ein Versorgungsvertrag beendet ist, dann ist eigentlich innerhalb von 4 Wochen nach dem Energiewirtschaftsgesetz eine entsprechende Abrechnung zu erteilen und eben Guthaben auch auszukehren. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich sagen, sollte sich der Betroffene dann an die Schiedsstelle Energie in Berlin wenden. Das ist ein Online-Verfahren und das geht dann recht zügig.
Ich wollte gerade schon fragen, ob Sie anrufen wörtlich meinen, aber es ist ein Online-Verfahren. Das heißt also, man sieht das auf der Internetpage, wie das funktioniert. Genau.
Viele Mieter bekommen jetzt neue Heizkostenverteiler, also die Messgeräte, die angebracht werden. Herr Bentsch berichtet, er hat einen jetzt elektronischen bekommen, vorher war es so ein Verdampfergerät, aber er hat keine Informationen darüber bekommen, ob das Gerät zertifiziert ist, wie es misst. Er sagt, die Einheiten sind viel größer, höher als bei anderem, was er vorher hatte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es teurer wird. Aber wo bekommt man richtige Informationen über die elektronischen Heizkostenverteiler?
Ich denke, das ist ein klassischer Fall für die Energieberatung zum Beispiel, Herr Brandes, die ja die Verbraucherzentralen anbieten, oder?
Ja, gut. Also was der Verbraucher jetzt im akuten Fall für Heizkostenverteiler bekommen hat, das weiß der Energieberater nun meistens auch nicht unbedingt. Also die erste Ansprechstelle wäre natürlich immer der Vertragspartner, sprich der Vermieter. Ja, dort ist veranlasst worden, dass neue Heizkostenverteiler eingebaut werden. Das ist jetzt akut in vielen Mietwohnungen auch gesetzlich notwendig geworden, weil die neue Heizkostenverordnung zusätzliche Funktionen fordert für die Heizkostenverteiler, dass die auch einen unterjährigen Heizkostenvergleich ermöglichen sollen. Das erfordert eben neue Technik an der Stelle. Ich wäre anstelle des Verbrauchers erstmal zuversichtlich, dass die Heizkostenverteiler zugelassen sind. Problematisch kann es aber dann werden, wenn er seine erste Abrechnung mit den neuen Verteilern bekommt und feststellt, dass er hier einen erheblich höheren Heizkostenanteil hat, als er das vielleicht vorher hatte. Da ist dann möglicherweise ein Fehler gemacht worden. Das wissen wir aber so erstmal nicht. Und das wäre dann die Zeit, mal eine Beratungsstelle aufzusuchen und hier die Heizkostenabrechnung mal unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Und unsere Energieberater können an den Heizkostenabrechnungen viel sehen. Ja, also was ist da an welchen Stellen, wie hoch verbraucht worden, wie hat sich der Verbrauch entwickelt im Vergleich zu den Vorjahren und gegebenenfalls werden auch Fehler in den Abrechnungen entdeckt.
Also Ratschlag Nummer 1, zuerst mit dem Vermieter drüber sprechen, Ratschlag Nummer 2, im Zweifel die Energieberatung in Anspruch nehmen. Thomas, weitere Fragen?
Ja. Beim WLAN, beim Router kann man das WLAN abschalten, sagt ein Hörer, und dadurch würde man schon reichlich Strom sparen, WLAN-Funktion.
Sie haben ja da Erfahrungen gemacht, Herr Brandes, mit den elektronischen Geräten, haben ja eben berichtet, dass Sie persönlich das sehr genau unter die Lupe genommen haben. WLAN abschalten?
Ja, also tatsächlich ist so, dass der Router hat heute, ist ein Multifunktionsgerät, das viele Funktionen innehat. Das WLAN gehört zu einer der wichtigsten Funktionen, da meistens in den Haushalten die Geräte, die ans Internet angeschlossen sind, dieses übers WLAN passiert. Insofern ist das WLAN-Abschalten zu normalen Tagsüberzeiten wahrscheinlich keine Empfehlung, die viele umsetzen werden. Aber nachts könnte man das durchaus tun und in der Tat hängt der Stromverbrauch von der Zu- oder Abschaltung der einzelnen Funktionen ab und man kann Strom sparen, wenn das zeitweise passiert. Es gibt auch Router, bei denen das automatisch eingestellt werden kann, also über Zeitschalter eingestellt werden kann, dass beispielsweise zwischen 22 und 6 Uhr morgens Funktionen abgeschaltet
werden. Wenn da mal nicht die Kinder schreien. Das muss man dann auch berücksichtigen. Thomas, weitere Fragen?
Ja, auch eine kleine PV, also Photovoltaikanlage, hilft mit 3 Elementen und 3 Batterien. So die Erfahrung von Herrn Kruse aus Putlitz. Also auch kleinere Anschaffungen lohnen sich, weil man dann den Eigenverbrauch für Fernseher etc. schon nutzen kann. Und es gibt ja auch Solarmodule, die für den Balkon geeignet sind. Der erzeugte Strom soll dann natürlich direkt in die Wohnung geleitet werden. Eine Hörerin möchte wissen, wie ist die Einschätzung, fragt Dagmar Lesser, ist das sinnvoll?
Frau Walikewski, wie sieht das aus? Ist jetzt die richtige Zeit, in das Thema Solarenergie vielleicht klein einzusteigen?
Ja, also da ist auf jeden Fall immer der richtige Zeitpunkt, die Erneuerbaren zu unterstützen. Und Moment, ich muss einmal gerade trinken. So, Entschuldigung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und die Balkonkraftwerke sind eine schöne Möglichkeit, auch für Mieter zu profitieren von den erneuerbaren Energien. Einzige Herausforderung, wenn Sie eine größere Anlage installieren wollen, ist, dass die Handwerker vielleicht nicht verfügbar sind.
Das ist im Moment schwierig, aber grundsätzlich über Erneuerung der Stromversorgung oder auch des Heizsystems nachzudenken, ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Das jedenfalls war unser Marktplatz heute mit Fragen und Antworten zur Entwicklung des Energiepreises. Martin Brandes vom Team Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher und Daniela Walikewicz von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie und Wasserverwendung, ASEF, waren als Expertinnen und Experte zu Gast. Danke fürs Zuhören, sagt Manfred Kläuber.